Wir glauben, uns allen ist total viel geholfen, wenn wir anders über Essen sprechen und wenn wir den Genuss und die Selbstfürsorge und diese Faktoren in den Fokus stellen und sozusagen eine Beschämung rausnehmen.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes, nachhaltiges und ehrliches Essen.
Willkommen beim Foodwatch Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Sarah Häuser und ich begrüße heute einen Gast im Foodwatch Büro. Und zwar Marlene Borchardt. Hallo Marlene.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, freut uns sehr, dass du extra hierher gekommen bist. Marlene Borchardt ist Journalistin und Autorin und sie hat zusammen mit ihrer Freundin, Kollegin Nora Burgardt-Arp ein Buch geschrieben und das ist jetzt auch gerade rausgekommen. Und zwar Essen und Essen lassen. Sehr cooler Titel. Schluss mit Food Noise und Ernährungskult. Also es ist kein Ernährungsratgeber in dem Sinn, sondern es plädiert eher für einen entspannteren Umgang mit unserer Ernährung. Sag doch mal, Marlene, warum eigentlich entspannterer Umgang? Also ist unser Umgang mit Essen so unentspannt?
Ja, also wir würden sagen, ja, es ist natürlich immer schwierig, so generelle Aussagen zu treffen oder pauschalisierende Aussagen. Aber Nora und ich unterhalten uns privat, wir sind Freundinnen und Kolleginnen, ganz viel über Essen. Also haben wir sozusagen zum einen diese Ebene, diese anekdotische Evidenz. Und dann haben wir uns noch angeschaut, wie ist es eigentlich im Moment, so die Adipositas-Zahlen steigen, aber auch die Zahlen zu Magersucht und anderen Essstörungen steigen. Das heißt, so richtig gut geht es uns ja nicht, wenn man rein auf dieser Ebene blickt. Und dann gibt es noch die Ebene, die wir so alle kennen oder würden wir sagen, die viele kennen. Ach, du schaffst eine ganze Pizza, mir wäre das jetzt zu viel, das musst du jetzt aber aufessen. Oder zum Beispiel dieses ganze Thema Sünde. Ich habe jetzt gesündigt mit dem Essen. Und da haben wir uns gedacht, okay, für uns fühlt sich das nicht richtig entspannt an.
Ja, total, klar, da kommen auch gleich so Sätze in den Kopf, die man vielleicht auch selbst mal irgendwie so unbedacht sagt. Und du schilderst ja auch anfangs im Buch so eine Szene, die du, glaube ich, auf der Rückreise von einem Urlaub erlebt hast, im Flugzeug, wo du dich eigentlich mit einer Mitpassagierin irgendwie total nett und locker unterhältst und plötzlich geht es aber auch um das Thema Essen und da findest du einige Bemerkungen von ihr auch nicht so ganz entspannt.
Genau. Es war eine Reise und es war eine Frau, die war vielleicht so, ich würde sagen, 30 Jahre älter als ich und wir saßen nebeneinander und die hat halt, die kam rein, die war eine Erscheinung, die hatte eine Ausstrahlung, die hat ihre Bonbons geteilt, damit alle weniger Druck auf den Ohren haben beim Start. Die hatte, ich weiß nicht, die hatte Lust, sich zu unterhalten, die hatte einen schönen Urlaub, die hat Freunde besucht, die hatte irgendwie so viel zu geben und dann hat sie sich ein Brötchen bestellt und gesagt, ich muss immer essen. Oh, das einzig Gesunde auf meinem Brötchen ist jetzt hier dieses Salatblatt. Und da habe ich so gedacht, wie schade, dass sie das gerade so sieht und nicht sehen kann, wie schön das ist, dass sie hier einfach mit so einer fremden Frau, in dem Fall mir, sich so nett unterhält und dass sie sich überhaupt nicht entschuldigen muss.
Ja, ich glaube, viele würden jetzt sagen, hä, Moment, aber es ist doch so ein normaler Smalltalk. Aber warum kann es trotzdem so problematisch sein, auch so das eigene Essverhalten so ständig zu kommentieren oder auch zu entschuldigen?
Ja, auf der einen Seite gehört über Essen zu sprechen schon immer zu uns als Menschen. Das haben wir schon immer gemacht. Das ist auch, wenn zum Beispiel früher ein Tier erlegt wurde, sozusagen, wer bekommt welches Stück. Und so werden auch Hierarchien sozusagen bestimmt. Das ist also, wir haben mit einer Soziologin gesprochen, was ganz Normales und Menschliches, was zu uns gehört. Und also wie du sagst, auch ein Smalltalk-Thema und total in Ordnung. Und auf der anderen Seite hat man aber in diesem Fall mit dieser Frau gemerkt, dass es ein Entschuldigen war. Dass es halt war, eigentlich müsste ich weniger essen. Eigentlich müsste ich abnehmen, steht da auch hinter sozusagen. Und dann hat sie auch angefangen, zum Beispiel darüber zu erzählen, kennst du die Glucose Goddess, also so Blutzucker-Tracking? Und dann plötzlich sozusagen auch dieses Entschuldigende, ich bin ja nicht so diszipliniert, ich schaff das ja nicht, ich muss ja immer essen. Das fühlte sich an wie eine Entschuldigung ihrerseits auf der einen Seite, und auf der anderen Seite weiß man ja nie, mit wem man sich da gerade unterhält und was das bei der Person wiederum auslösen kann. Und deshalb plädieren wir dafür, dass man unbedingt über Essen reden sollte, aber vielleicht lieber über Geschmack und was mir gut tut, was ich gerne esse.
Ja, guter Punkt. Wie du sagst, ich glaube, wir haben ja als Menschen schon immer über Essen geredet. Einfach, ja, wir essen alle täglich. Das ist einfach so ein riesiger Teil unseres Alltags. Und jeder hat da auch eigene Geschmäcker, eigene Vorlieben, eigene Ansichten. Hast du das Gefühl, das ist aber jetzt in letzter Zeit irgendwie nochmal, ja, schwieriger geworden, diese Konversation rund ums Essen, als es vielleicht früher war, oder?
Es ist halt ein größeres Grundrauschen noch geworden, ne? Das ist, erleben wir ja auf ganz vielen Ebenen des Lebens sozusagen. Wir haben nicht nur so die Peer Groups, die wir halt sozusagen täglich treffen. Wir haben nicht nur die Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, die Familie, ein paar Freunde, sondern wir haben jetzt halt auch dieses Grundrauschen über Social Media. Wir können das nicht einfach weglegen, vielleicht, wie man eine Zeitschrift weglegen kann, wie man ein Kochbuch oder einen Ernährungsratgeber zur Seite legen kann. Und es ist etwas, was so auf uns niederprasselt und was uns manchmal vielleicht auch sogar so richtig anschreit. Und je nachdem, in was für einer Verfassung ich bin oder was für ein Mensch ich bin, kann das natürlich schon sehr anstrengend für mich werden, wenn ich immer und auch gerne mal widersprüchliche Ernährungsratschläge höre.
Ja klar, gerade auf Social Media wird ja auch ständig irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Oder viele Leute wollen da ja, oder viele Konzerne wollen da ja auch Kasse mitmachen, mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel, mit neuen Food-Trends. Und ich muss auch an meine eigene Nase greifen. Und wenn ich überlege, so, also ich beschäftige mich ja irgendwie Tag ein, Tag aus auch irgendwie mit dem ganzen Thema Essen. Wir gucken auch ganz genau, gerade bei Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, haben da schon Untersuchungen gemacht, die irgendwie zeigen, dass ein Großteil gerade der InfluencerInnen-Werbung auf Instagram auch irreführend ist, dass die dann Sachen behaupten, die gar nicht so der Wahrheit entsprechen. Was weiß ich, dass bestimmte Sachen gut gegen Krebs sind oder Depressionen heilen, was ja komplett ohne Grundlage ist und was eigentlich so auch gar nicht gesagt werden dürfte. Aber ich muss da auch sagen, also ich bin da auch ein bisschen anfällig für, gerade so auf Instagram, so diese, ja, für die mittelalte Frau, irgendwelche tollen Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Ernährungstipps, ist schon sehr wirkmächtig.
Ich bin da ganz genauso anfällig und ich finde, das hat ja auch wieder mehrere Ebenen. So auf der einen Seite, wie du sagst, wird so geguckt, okay, wo ist da vielleicht der Schmerzpunkt von bestimmten Zielgruppen, wo kann man da reingehen? Du hast jetzt gesagt, mittelalte Frau, auch wenn man an Mütter denkt irgendwie oder Familien, wenn du deinen Kindern diese Art von, weiß ich nicht, Vitamingummibärchen gibst, dann bist du eine tolle Mutter, dann hast du das auch noch im Griff. Das sind ja so Versprechen, die ziehen auf jeden Fall, und was du zuletzt sagtest, natürlich, das ist dann einfach nur noch furchtbar, ne, wenn man sagt, okay, das kann jetzt auch noch irgendwie, hat ein Heilversprechen dabei. Und auf der anderen Ebene kann es ja auch irgendwie manchmal einfach Spaß machen. Ich habe mir am Wochenende einen Shake gekauft, was war alles drin? Spirulina, Kokos, Ananas, Kollagen. Und es hat einfach, es war sauteuer, es sah wunderschön aus und es hat mir einfach Spaß gemacht, das zu kaufen und zu trinken. Und ich habe mich gut gefühlt, auch wenn ich weiß, dass Kollagen trinken meine Falten nicht verschwinden lässt.
Ja, stimmt, guter Punkt. Also manchmal will man ja auch einfach so ein bisschen verschaukelt werden oder denkt, ach komm, fühlt sich jetzt irgendwie gut an, ist ja auch in Ordnung. Ja, aber wichtiger Punkt, auch so dieser moralische Aspekt, der da mitschwingt. Du schilderst ja auch im Buch deine Erfahrung so als Mutter. Ich glaube, du hast 3 Kinder. Wie das auch so ein heißes Eisen ist auf dem Spielplatz oder so oder in der Schule. Was gibt man dem Kind jetzt in der Brotdose mit? Wie viel Eis darf ein Kind am Tag im Sommer essen? Da wird sich schon gegenseitig ganz schön kritisch beäugt.
Ja, total. Also Das ist ja auch wieder so ein Thema, was eben diese unterschiedlichen Ebenen hat. Weil natürlich ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern eine gute, ausgewogene Ernährung beibringen, sofern sie das denn können. Ich meine, ihr macht dazu super viele Inhalte. Es ist ja nicht nur dieses Individuelle, was tue ich zu Hause? Es ist ja die ganze Umgebung. Was machen Schule? Was macht Kita? Und auch natürlich, was macht die Politik? Aber auf dieser individuellen Ebene, natürlich ist es wichtig, das zu tun. Und dennoch hat man nur so einen begrenzten Wirkrahmen, weil wenn das Kind bestimmte Dinge nicht essen möchte, dann tut es das eben einfach nicht und dann kann man das auch schlecht zwingen und da reicht es einfach sozusagen, finde ich, in der Elternschaft das immer wieder anzubieten und zu zeigen, wir haben hier eine Varietät sozusagen, verschiedene Lebensmittel und das ist aber auch wiederum natürlich für manche Eltern viel, viel leichter, Eltern, die einen flexiblen Job haben, Eltern, die gebildet sind, Eltern, die Geld haben, ist ganz logisch und wir haben das schon, also Nora und ich kennen das halt im Sommer auch, dass wir manchmal einfach sagen, sitzen auf dem Spielplatz und sagen, okay, dann bekommt ihr jetzt ein zweites Eis, weil mir ist es gerade total viel wert, dass ich einfach hier sitzen kann, durchatmen kann und ihr habt eine gute Zeit und ich habe eine gute Zeit. Das ist eine bewusste Entscheidung, die dann nicht nach dem Parameter Gesundheit getroffen wurde.
Wir arbeiten ja auch viel zu Werbeschranken für Junkfood zum Beispiel, die wir eben fordern, dass Kinder nicht Tag ein, Tag aus ständig zugeballert werden mit Werbung und ausgerechnet Werbung für Junkfood, für Zuckerbomben. Also eigentlich die ungesündesten Produkte werden ja grundsätzlich an Kinder beworben. Und wenn wir dazu auch kommunizieren, dann kommt aber auch immer so die Replik, naja, aber das sind doch die Eltern, die da die Verantwortung haben. Und natürlich, klar, auch, aber wie du sagst, man muss eben auch das ganze System mal in den Blick nehmen und auch die Konzerne und die Politik da nicht außen vor lassen. Ganz wichtiger Punkt, ich glaube, der auch bei Foodwatch total wichtig ist, dass man eben, es ist normalerweise auch bei Essen ja so sehr stark so, dass man so mit dem Finger auf den Einzelnen zeigt und dann moralisches Urteil fällt, wie die Person sich ernährt oder wenn die Person jetzt auch mehr auf die Waage bringt, dann ist es ihre Verantwortung. In den Augen von vielen. Und wir wollen da ja auch zeigen, naja, natürlich hat jeder eine eigene Verantwortung, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt so gegenseitig die Köpfe einschlagen und dann freuen sich die Konzerne, die Lebensmittelindustrie und die Politik, kann auch so die Hände in den Schoß legen. Weil es gibt ja noch ganz viel mehr an Ernährungsumgebung, wo man was drehen könnte. Also, dass man eben Werbeschranken macht für ungesunde Kinderwerbung, dass man ein kostenloses Schulessen anbietet für alle Kinder, was gesund ist und was die Kinder schon mal mit Obst, Gemüse ganz gut versorgt. Da gibt es ja zig Stellschrauben. Ich habe so das Gefühl, wenn wir uns da zusammenschließen würden und eher Druck auf Konzerne und auf Politik ausüben, statt uns gegenseitig so auf den Teller zu schauen, dann wäre da eigentlich viel gewonnen.
Das finde ich total schön, dass du das sagst und das finde ich auch total wertvoll, weil genau dieser Punkt, einer der Forscher, mit denen wir gesprochen haben im Buch, der sagt halt, Eigenverantwortlichkeit, das ist es sozusagen das Lieblingswort einer sich ständig optimierenden Mittelschicht. Natürlich kann ich an Eigenverantwortlichkeit plädieren, wenn es mir gut geht und ich diese Ressourcen habe. Ja, dann kann ich das selber eigenverantwortlich tun, aber es gibt einfach so viele Lebensrealitäten und es gibt ja auch ganz viele Studien dazu, dass eben so Präventionsprogramme gar nicht so gut greifen und nicht so gut wirken, sondern dass es eben einfach viel, viel wichtiger, wie du auch sagst, wäre, diese Umgebung zu verbessern und das wird nicht getan. Und ich meine da, wir alle kennen, glaube ich, auch so aus den Medien so Beispiele, wir haben ein paar Beispiele hier im Buch auch, sowas wie, dein Kind ist dick und du bist schuld daran, sagt dieser Arzt. Und dann wird dieser ganze Druck nur an die Eltern weitergegeben und das greift einfach zu kurz. Und das ist, greift auch zu kurz, wenn wir nicht über Kinder, sondern auch über Erwachsene sprechen.
Werbung gibt's nicht bei uns. Foodwatch arbeitet zu 100% unabhängig. Wir nehmen kein Geld vom Staat, kein Geld von Parteien und natürlich keinen einzigen Cent von der Lebensmittelindustrie. Was uns natürlich trotzdem helfen würde, wenn ihr diesen Podcast teilt mit Freunden, Bekannten und Familie. Danke.
Ja, total. Ich meine, es ist auch immer so ein Balanceakt, finde ich, jetzt auch bei Foodwatch. Also einerseits es ist gut, ein unverkrampftes Verhältnis zu Essen zu haben. Andererseits, okay, wir haben eben nun mal ganz krasse Zahlen, Adipositas-Zahlen. Das sind ja auch, geht's ja nicht nur um so ein paar Kilo mehr auf der Waage, sondern teilweise eben auch um ziemlich schwere Krankheiten, die damit in Zusammenhang stehen, ne? Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes. Ist natürlich immer so, okay, einerseits soll jeder essen, wie er will. Andererseits muss man auf dieses Problem der ungesunden Ernährung, der Fehlernährung auch hinweisen. Finde ich manchmal gar nicht so einfach.
Absolut. Also Nora und ich sind ja keine Adipositas-Forscherin oder Ernährungsberaterin. Wir sind ja Journalistinnen, die eben auch über Ernährung schreiben. Und gerade weil wir viel mit Sprache machen, haben wir uns halt auf diesen Aspekt fokussiert, dass wir halt sagen, wir glauben, uns allen ist total viel geholfen, wenn wir anders über Essen sprechen und wenn wir den Genuss und die Selbstfürsorge und diese Faktoren in den Fokus stellen und sozusagen eine Beschämung rausnehmen, weil natürlich sind das ernsthafte Probleme, wenn jemand erkrankt ist, natürlich, aber wir glauben ganz oft, wie wir ja eben schon besprochen haben, geht damit einher, dass man abgewertet wird, dass Entscheidungen abgewertet werden. Und da gibt's, das bringt halt am Schluss ja aber auch nichts. Und das ist ja dann in dem Sinne auch keine Bildung, wie du sie jetzt forderst, und eine Aufklärung, sondern das, was ja ganz oft passiert, ist wirklich eine Überhöhung und eine Abwertung des Essverhaltens der anderen Person.
Total. Und ich glaube, manchmal sind so Kommentare vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, sondern wirklich so als, ja jetzt, ich gebe dir mal einen guten Tipp, iss doch mal das und das statt das und das. Aber es bringt, glaube ich, wirklich in den meisten Fällen gar nichts, sondern führt vielleicht eher zum, ist eher kontraproduktiv, beziehungsweise es geht einen natürlich auch persönlich jetzt nichts an, was die Nachbarin auf dem Teller hat.
Genau, und auch da wieder so viele verschiedene Ebenen, weil auf der einen Seite ist es total menschlich und verständlich, dass jemand, der vielleicht super viel über Ernährung weiß, sagen wir jetzt auch mal zum Beispiel so auf den sozialen Medien beobachtet man das viel, jemand, der Bodybuilding macht und sich auf eine bestimmte Art ernährt, ganz funktional ist, um eine bestimmte Körperform zu erreichen. Der hat natürlich viel Wissen und möchte das gerne eventuell auch teilen. Und das ist auf der einen Seite, wie gesagt, total menschlich und verständlich. Und auf der anderen Seite, wenn die andere Person dich aber nicht um einen Tipp gebeten hat, dann gilt es doch wie in allen anderen Lebensbereichen auch, dass ungefragte Ratschläge selten gut ankommen.
Stimmt. Und abgesehen von, okay, es ist einfach super nervig, kann es natürlich auch irgendwie gravierendere Folgen haben dann, ne, bei der Person, die es trifft.
Absolut. Wir haben das so einen unsichtbaren Rucksack genannt in dem Buch. Wir wissen nie, wo eine Person gerade steht. Wenn jemand total fein mit sich ist und resilient und dem geht's gut, dann wird die das nicht groß kratzen, wenn die jetzt so einen Tipp bekommt. Aber vielleicht haben wir eine Person, die gerade in einer Recovery-Reise ist, die eine Essstörung überwindet. Vielleicht haben wir eine Person, die auf einer Kippe steht. Vielleicht haben wir eine Person, die sich ganz doll über ihren Körper definiert. Vielleicht haben wir eine Person, die übergewichtig ist und sich dafür schämt. Das, all das wissen wir nicht. Und insofern glauben wir, weil Essen ja auch sowas Schönes ist und sowas, wo wir so viel voneinander lernen können, auch wo wir uns kennenlernen können, was isst du gerne? Was schmeckt dir gut? Wo warst du mal im Urlaub? Welchen Geschmack hast du ausprobiert? Was, weiß ich nicht. Wie kochen meine Nachbarn eigentlich? Eigentlich hat das ja auch so viele verbindende Faktoren, auf die wir uns auch konzentrieren könnten.
Total. Hast du da den Eindruck, dass es jetzt irgendwie schlimmer geworden? Also ich weiß noch so die 90er, in denen ich Teenie war, waren irgendwie ganz cool. Andererseits auch wieder gar nicht cool. Weil ich meine, da war wirklich so dieser Heroin-Chic und Kate Moss waren so total in und eigentlich das Idealbild. Also am besten, man schaut aus wie ein Drogenabhängiger, der kurz vorm Tod ist oder so. Total abgemagert. Dazwischen kam ja dann auch nochmal eine Body-Positivity-Bewegung. Und jetzt sind wir ja eher wieder so ein bisschen bei Hollywood-Schauspielerinnen, die vielleicht auch, obwohl sie eigentlich schon schlank sind, noch die Abnehmspritze nehmen oder auch eher wieder so, dass Skinny total in ist. Denkst du, wir sind trotzdem irgendwie weitergekommen in den letzten Jahrzehnten oder wie siehst du das?
Ja, es fühlt sich gerade sehr nach einem Backlash an, ne? Es fühlt sich sehr nach so einem Rückschritt an im Moment, danach, dass bestimmte Ideale wieder zurückkehren, wie du jetzt auch gesagt hast. Und wir wissen ja auch, dass die Magersuchtzahlen tatsächlich steigen. Und insofern würde ich sagen, sind wir da nicht wirklich weitergekommen. Und das ist auch so der Punkt, den wir machen wollen, dass wir glauben, dass dieses Wissen alleine nicht ausreichend ist, sondern dass es eben auch darum geht, so, wir wissen es ja auch aus anderen Bereichen, wenn wir die Sprache ändern, dann schaffen wir damit Realitäten auch wieder und auch Umfelder, in denen man vielleicht sozusagen, in denen Menschen sich wohler fühlen. Und so eine Hoffnung wäre das, natürlich auch nur eine Hypothese erstmal, dass das dann auch eine Veränderung wieder bringt, wenn wir an verschiedene Körperformen denken und eine Offenheit und eine Akzeptanz.
Ja, stimmt. Ja, ich hatte mir auch einen Satz rausgeschrieben, den fand ich auch gut. Wir wissen mehr über Ernährung als je zuvor und doch steht das ständige Nachdenken und Urteilen über Essen wirklich im Wohlbefinden im Weg. Ist ja wirklich auch ein Punkt. Also an Infos über gesundes Essen mangelt es ja nun wirklich nicht, aber trotzdem gibt's ganz hohe Adipositas-Zahlen und trotzdem gibt's irgendwie ganz viel Nachgrübeln über Essen und Food Noise und so. Am Ende des Buchs gibt er auch irgendwie nochmal ganz gute Tipps. Das finde ich eigentlich auch so sehr schön. So ganz anschauliche Sachen, die ihr raten würdet, um so einen entspannten Umgang mit Essen zu bekommen. Kannst du da vielleicht deinen Lieblingstipp nochmal so sagen?
Ja, absolut. Also ich glaube, mein Lieblingstipp für mich persönlich ist der Tipp, wo es um die Parameter geht. Also nach welchem Parameter esse ich gerade? Denn wenn ich sozusagen auf einer Party bin und jemand hat mich eingeladen und es gibt ein tolles Abendessen und wir feiern zusammen, dann esse ich nach dem Parameter Genuss und Gemeinschaft und Zusammensein. Und dann ist es vielleicht nicht die gesunde Ernährung, die im Fokus steht. Und einen anderen Tag zum Beispiel, wenn ich Zeit habe und Lust und Freude daran, mir, ich weiß nicht, eine Vollkornpasta mit einem Salat zuzubereiten, dann esse ich vielleicht nach dem Parameter gesunde Ernährung. Und das ist, wenn ich das für mich weiß, dann muss ich darum nicht so rumkreisen um meine Essensentscheidung, weil das würden wir schon sagen, das ist ungesund, wenn man nonstop hinterfragt, ob das gut genug war, was man nun getan hat, gegessen hat, zu sich genommen hat.
Ist auch so ein bisschen mit dem Schlagwort Food Noise gemeint, oder? Dass man ständig an Essen denkt, wie gesund das Essen war, wo man jetzt wieder was zu essen bekommt. Also ich denke auch viel an Essen, aber ich glaube so dieses, unabhängig davon, ob man jetzt gerade satt ist oder nicht, dieses um etwas kreisen.
Mhm, genau. Das kommt ja aus dem klinischen Kontext eigentlich, ne? Also Essstörung Adipositas. Aber wir glauben, dass es so eine zweite Ebene gibt, die halt eben nicht klinisch ist, sondern wo es darum geht, wir reden so viel darum, wir bekommen so viele Tipps von allen Seiten und wenn wir uns ständig darum kreisen, was ist jetzt die bessere Entscheidung, was ist schlechter, dann kann uns das sehr, sehr einnehmen über den Tag. Und deshalb glauben wir, wenn wir da ein bisschen wegkommen, weg von dem funktionalen Essen, weg von der Optimierung, dass es abebben könnte. Und mir selber hat das schon geholfen jetzt, zum Beispiel kurz vor der Buchpremiere, die wir hatten, war einfach wahnsinnig viel zu tun beruflich mit den Kindern. Es war einfach sehr, sehr stressig. Und ich hatte einfach wenig Zeit und ich habe einfach gegessen, was gerade da war in den 2 Wochen davor. Es gab viel Nudeln, es gab viel Pizza und es war wirklich das erste Mal in meinem Erwachsenenleben, dass ich mir gesagt habe, und das ist total in Ordnung jetzt, weil mein Parameter ist gerade, ich habe so viel zu tun, mein Parameter ist gerade nicht die bestmöglichste gesunde Ernährung. Und das hat sich richtig okay dann angefühlt.
Total gut. Was ich auch gut fand, war der Tipp, grundsätzlich nicht den Körper oder das Essverhalten von anderen zu kommentieren. Außer wenn es jetzt um den Körper geht, wenn es was ist, was man in 5 Sekunden ändern kann. Das fand ich eigentlich auch einen sehr anschaulichen Tipp. Also wenn du jetzt irgendwie Petersilie zwischen den Zähnen hast, dann ist es sehr nett von mir, wenn ich dir das sage. Oder sowas in der Größenordnung. Aber ansonsten besser nicht.
Total. Das ist, ich hatte ja vor einen Fleck auf dem T-Shirt, hab's umgedreht, solche Sachen. Super, wenn man das sagt. Alles andere absolut unnötig. Ganz genau. Hilft niemandem am Schluss.
Ja. Ja, ich fand euer Buch wirklich sehr, sehr gut. Also hat mich auch nochmal so zum Nachdenken, so über die eigenen Essgewohnheiten oder auch vor allem so über die Glaubenssätze, über die Prägung in der Familie, die man so mitbekommen hat, nachdenken lassen, über die Zeit, in der man so groß geworden ist. Also wie gesagt, bei mir die 90er und ich glaube, Nora hatte das geschrieben in dem Buch, dass sie, glaube ich, auch zu der Zeit dann oder zu ihrer Teenie-Zeit irgendwie eher dünn war und dann aber so reinhauen konnte oder so Burger essen konnte und dann so sich schon auch irgendwie so ein bisschen über den Leuten gesehen hat, die da am Salatblatt knabbern. Und da muss ich sagen, das hat mich auch so ein bisschen, da dachte ich, ah krass, ja stimmt, das hatte ich auch. Also ich war irgendwie als Teenie immer schlank, konnte reinhauen. Und das war auch so eine Art von Stolz, die ich daraus gezogen hat, weil gut, sonst hatte ich Pickel und so, aber immerhin war ich irgendwie schlank. Und dann so dieses, ah ja, ist ja voll cool, wenn man reinhauen kann, trotzdem schlank bleibt, fand ich auch gut diesen, oder auch nochmal spannend diesen Aspekt, ne? Dass bei bestimmten Leuten ist es dann total cool, wenn die dann 3 Burger essen. Und wenn ich jetzt doppelt so viel gewogen hätte, dann wäre das plötzlich gar nicht mehr cool gewesen, sondern sehr bedenklich in den Augen der anderen. Also auch immer so diese, was ist bei jedem jetzt, bei wem erlaubt und was ist bei wem dann ein Riesenproblem?
Ja, das ist total schön, dass du es nochmal ansprichst, weil das ist ja auch was, was wir aus diesen Filmen aus dieser Zeit auch kennen, ne? Das Mädchen, was dann den Burger isst, ist dann irgendwie, ne, die Lässige, die gehört zu den Jungs dazu, die trinkt vielleicht auch mal ein Bier, die ist unkompliziert und die, die den Salat isst, das ist dann schon auch die Zicke. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, so je nachdem, welcher Körper das ist, der die 3 Burger isst, wird es anders beurteilt. Und wir haben ja für das Buch mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Und eine unserer Protagonistinnen hat auch gesagt, dass dicken Menschen der Genuss systematisch abtrainiert wird. Und das finde ich, das ist so erschreckend und traurig. Und wenn man sich überlegt, da ist jemand, der möchte eigentlich nur sein Essen essen und das genießen. Und dann wird er halt bewertet dafür. Das ist einfach unnötig und irgendwie auch grausam, finde ich. Und man sieht daran auch, dass es nicht, wenn wir wieder an die 3 Burger denken, dass es ja nicht um die Gesundheit geht. Weil sonst müsstest du es ja, wenn du es so siehst, bei jedem kommentieren. Es geht nämlich auch um die Verknüpfung zwischen Körper und dem, was ich esse.
Das stimmt, total guter Punkt. Also die 3 Burger sind ja im Zweifel für eine schlanke Person genauso ungesund wie für eine Person, die mehr Kilos auf die Waage bringt. Total gut. Ja, zum Ende, was ist denn dein Lieblingsessen?
Ich glaube, mein Lieblingsessen ist indisches Curry. Mm. Ja, doch. Das kann ich eigentlich immer essen. Das will ich eigentlich auch fast immer essen. In jeglicher Variation mit Kichererbsen, Linsen, Panier, Hühnchen. Ich nehme alles.
Hört sich sehr gut an, da wäre ich auch dabei. Ja, dann vielen Dank, Marlene, dass du da warst. Sehr spannendes Gespräch. Und ich kann auch allen nochmal das Buch von euch empfehlen. Essen und Essen lassen. Ist wirklich sehr wohltuend. Danke dir.
Danke dir.
Und wie immer die gute Nachricht zum Schluss. Vogelbeobachtung hält lange geistig fit. Das haben gerade Forschende aus Kanada herausgefunden. Die haben sich die Gehirne von Menschen angeschaut, die gerne Vögel beobachten und sind da irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass deren Gehirne sich strukturell sogar ein bisschen verändert hatten. Und ja, die schließen daraus, dass Vogelbeobachtung zur kognitiven Reserve beitragen könnte und Alterungsprozessen sowie neurologischen Schäden vorbeugen könnte. Finde ich ziemlich cool, weil ich nämlich auch sehr gerne mir Vögel anschaue. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch schon mal schöne Ostern. Wir hören uns danach wieder und ja, wir freuen uns immer über Feedback. Gerne unter der Mailadresse podcast@foodwatch.de. Macht's gut.
Geschmacksverstärker.
der Foodwatch-Podcast.